Ja, wir hatten kürzlich ja Valentinstag, einen Tag, den ich geflissentlich verachte und mich einen Deut darum schere. Gleichwohl ist es der Tag der Liebe und darum geht es heute nicht nur um Freude, sondern auch um Liebe. Hier ein Zitat, es ist ein Zitat von Friedrich Nietzsche. Die Christen müssten mir erlöster aussehen. Amen. Finde ich manchmal auch. Die Christen müssten mir erlöster aussehen, bessere Lieder müssten sie mir singen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Ich weiß gar nicht genau, wie Nietzsche gelebt hat. Ich denke mir aber, bei den Liedern haben wir Fortschritte gemacht. Bei dem erlöst Aussehen, da ist sicher noch Luft nach oben. Aber es ist ja tatsächlich so, oder? Wenn du etwas wahnsinnig krass Tolles erlebst, dann bleibst du ja in der Regel nicht einfach gelassen und ruhig. Also es gibt schon diese Typen, oder? Da kann ihnen die Welt vor die Füße fallen und sie denken, ach ja, schön, nehme ich. Aber in der Regel, oder? Wenn etwas wirklich Krasses passiert, dann, wow! Unglaublich. Und wenn Jesus wirklich so toll ist, wie wir in unseren Liedern singen, wenn Gott wirklich so gut ist, wie wir heute gesungen haben, dann darf doch das etwas mit unserer Seele, mit unserem Leben machen. Dann müssen wir das nicht verstecken. Wisst ihr, woher das kommt, das Verstecken? Das kommt aus der Aufklärung, wo man plötzlich gesagt hat, ja, Glaube und so ist schon gut, aber das muss irgendwie im Geheimen, in der Familie, zu Hause, hinter verschlossenen Türen. Das geht die Gesellschaft nichts an. Mach doch, was du willst, irgendwo im Verborgenen, aber lass uns damit in Ruhe. Und wir Frommen, wir haben das übernommen. Wir denken, das muss alles geheim bleiben. Und ich staune dann immer wieder. Ich habe ja, Nicola und Erika, das ist noch nicht auf dem Blatt, das ist heute neu. Einfach von der Predigt, die ich euch geschickt habe. Einfach, dass ihr müsst nicht schauen. Ich sage dann, wenn wir wieder in der Spur sind. Wenn ich jetzt mit meinem Hund, den ich nicht selber habe, sondern meine Tochter mir überlassen hat für eine gewisse Zeit, herumlaufe, dann kommt es mir immer wieder in den Sinn, wie früher, als wir selbst einen Hund hatten. Man kommt sofort mit den Leuten ins Gespräch über Hunde. Ja, was ist das für ein Hund? Ach, ist er ein Lieber? Ach, wie alt ist er? Und die Hündler, die haben immer so viel über ihre Hunde zu schwatzen. Und wir haben Jesus. Und schwatzen manchmal über Dinge, die völlig unwichtig sind. Aber das war alles, jetzt komme ich wieder in die Spur, alles nur vor Vorbereitung. Ich habe diesen Text gewählt, im Zusammenhang mit dieser Serie Freude, weil in diesem Text diese Begrifflichkeit vollkommene Freude, hier umgekehrt Freude vollkommen, weil das darin vorkommt. Und ich denke, wir brauchen diese vollkommene Freude. Und ich habe letzten Sonntag darüber gesprochen, dass aus dem Erhören der Gebete diese Freude erwachsen kann. Und darum ist es sehr wichtig, wie du sagst, man muss das Zeugs aufschreiben. Wenn du es nicht aufgeschrieben hättest und vergessen hättest, hättest du keine Freude gehabt. Und so hast du Freude und staunst und denkst, boah, was für einen guten Gott haben wir doch. Aufschreiben, wirklich etwas Wichtiges, mal drüber nachdenken, ein bisschen konzentrierter beten, nicht einfach so blub, sondern mal, da fange ich an, da höre ich auf, das möchte ich gerne erreichen. Hier geht es um die vollkommene Freude und es geht im Zusammenhang mit der Freude um die Liebe, die aus Gott entspringt. Und Gott ist die Grundlage, das Fundament oder der Ursprung jeglicher Liebe. Das ist so krass, dass Johannes viele Jahre später sagt, Gott ist die Liebe. Punkt. Er ist nicht der Richter, was er auch gelegentlich ist. Er ist für uns nicht der, der uns irgendwo immer erziehen will, sondern er ist die Liebe in Person. Und das Erste und Wichtigste und Zentralste, was wir von Gott lernen müssen, ist, dass er die Liebe erfunden hat, die Liebe ist und uns Liebe schenken will. Und das ist für Jesus ja völlig klar. Er sagt, dass er von Gott geliebt ist. Mit der Liebe, die mir Gott gibt, liebe ich euch. Und ich habe vor, ich schätze mal, um die 20 Jahre das erste Mal gehört, man muss den Kindern, ich weiß nicht, macht ihr das immer noch in der Schule, zumindest in der Familie sollte man das, den Liebestank der Kinder auffüllen. Habt ihr das auch schon gehört? Da gab es irgendwie mal so Bücher darüber, füllt den Liebestank der Kinder auf. Dann, wenn sie sich geliebt fühlen, dann ist das viel einfacher für ihr Leben und das brauchen sie unbedingt. Und wenn der Liebestank halb leer ist, dann kann man auch nichts von ihnen erwarten, weil sie dann immer im Minus leben und so weiter. Und ich denke mir, wenn ich diesen Text lese, dann spüre ich etwas davon, dass der Liebestank von Jesus Christus immer voll war. Gefüllt mit Liebe Gottes. Gefüllt mit dieser Annahme des Vaters, diesem Wissen, was auch passiert, wenn ich hochschaue, sehe ich einen liebenden Vater im Himmel. Keinen zornigen Gott, sondern einen Gott, der sich mir zugewandt hat. Der Liebestank unseres Herrn ist voll. Und wenn ich in mein eigenes Leben sehe, dann schaue, merke ich oder spüre ich, ich lebe davon, dass Gott mir Vorschuss gibt. Vorschussliebe. Ich lebe nicht davon, dass ich ein lieber Kerl bin. Ich habe kürzlich von ehemaligen Schulkollegen aus der Sekundarschule ein Telefon bekommen und dann haben sie gesagt, ja, WhatsApp-Gruppe und nächstes Jahr, wenn wir alle 60 sind oder so, dann gibt es eine Klassenzusammenkunft. Und da habe ich mir, ja, dann kommt mir das ja immer wieder so ein bisschen hoch, oder was da früher war. Und ich war in der Schule nicht der, der drunter kam. Und ich kann es, ich weiß gar nicht, ob ich das so hart sagen darf, ich muss ein schöneres Wort finden. Ich denke, wenn Gott nicht in mein Leben eingegriffen hätte, wäre ich echt ein schwieriger Mensch geworden. Also ihr könnt jetzt sagen, ja, puh. Aber es kann noch anders, hätte noch anders sein können. Das, was ihr jetzt seht, ist der gute Einfluss Gottes und der gute Einfluss meiner Frau und die Erziehung meiner Tochter, also wie sie mich erzogen hat. All das Gute, das war nicht in mir drin. Die es ertragen können, werden mich ja nachher fragen, was ich über mich denke, wie ich geworden wäre, wenn nicht Gott in mein Leben eingegriffen hätte. Vorschussliebe. Vorschussliebe, die mein Leben vorbereitet hat, die mich geliebt hat, bevor ich etwas davon verstanden habe. Und bei Jesus ist das nicht so, dass er nicht verstanden hätte, sondern er weiß sehr genau, ich bin vollkommen und ganz in dieser Liebe Gottes. Und es ist dann auch für Jesus überhaupt keine Frage, dass er sagt, und genauso liebe ich auch euch, so wie ich geliebt bin. Genau das, was ich empfangen habe, das gebe ich euch weiter. Diese Liebe Gottes, die mein Leben von innen her verändert hat, von innen nach außen verändert hat, diese Liebe Gottes, die kommt vom Vater zu mir und von mir zu euch und ja sogar vom Vater direkt zu euch, wenn ihr euch mit Gott versöhnen lasst. Das ist das, was der christliche Glaube zutiefst ausmacht. Und je älter, dass ich werde und je länger, dass ich mit Jesus unterwegs bin und auch mit Menschen zu tun habe, spüre ich etwas davon, dass das die tiefste Sehnsucht vieler Menschen ist. Diese Sehnsucht, ich möchte doch nur geliebt werden. Vielleicht sogar noch ein bisschen weniger, ich möchte doch nur, dass jemand mich ansieht und nicht gleich sich abdreht. Ich möchte doch nur, dass jemand spürt und merkt, dass ich da bin und dass ich wichtig bin für jemand. Ja, ich möchte doch nur Wertschätzung erleben. Ich möchte doch nur, dass ich eine Rolle spiele in dieser Welt, dass irgendjemand sich um mich kümmert. Und ich kenne diese Gefühle nur zu gut. Weil genau das, all das war, was mich so zu einem miesen Typen gemacht hat früher. Diese Sehnsucht, dieses Wollen, dieses Nehmen, dieses auch anderen Leuten was wegnehmen oder rauben, nur damit ich was habe. Und dann sagt Jesus Christus, das, das ist für euch. Und ihr habt das, ihr könnt das haben, wenn ihr meine Gebote haltet. Och, das ist jetzt ein bisschen ein schwieriger Übergang. Ja, ich wollte ihn ein wenig feilen, aber mir ist es nicht gelungen. Jesus Christus sagt, wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe. Und man kann diese Sätze ja immer unterschiedlich lesen. Das Erste, was mich an diesem Satz anspricht, ist, offensichtlich ist die Liebe da und ich muss nur drin bleiben. Ich muss ihr nicht nachrennen, ich muss sie nicht suchen, ich muss sie mir nicht erarbeiten, ich muss nicht krampfen, sie ist da, drin bleiben. Und immer wenn, wenn ich merke, irgendwo bleiben, ist ja das gar nicht so schwer, oder? Also ich muss nicht auf den Berg steigen, ich kann bleiben. Ich muss nicht ins Restaurant gehen, ich kann bleiben, das kommt alles zu mir. Nein, ist alles schon da. Das ist das, was Jesus hier sagt. Und ihr müsst es nur bewahren, ihr müsst es halten. Haltet meine Gebote. Und wenn man das ein bisschen betrachtet, dann sind die 10 Gebote ja eigentlich etwas ganz Schönes. Ich hatte mal eine Predigt gehört, da hat jemand gesagt, ja, das sind Vorschläge Gottes, wie man leben könnte. Da habe ich gedacht, ach, so ein Käse. Ich sage nicht, in welche Gemeinde, ich will keine Gemeinde in die Pfanne hauen. Ich glaube, es war auch ein Gastredner dort. Aber ich habe gedacht, ach, was für ein Käse. Nein, das sind Gebote Gottes, die haben einen ganz konkreten Zweck. Welche Gebote Gottes kennt ihr? Können wir das mal sammeln? Es sind ja 10, man kann auch die unterschiedlich einteilen, aber es spielt nicht so eine Rolle, es geht nicht um Perfektion. Kennt ihr irgendein Gebot? Gott. Du sollst keine anderen Götter haben. Vater und Mutter ehren. Du sollst nicht begehren, nicht lügen, nicht stehlen, nicht töten. Und jetzt alle, die was gesagt haben, dreht mal euren Satz um. Wenn Gott das nicht verbieten würde, was würde das bedeuten? Janik, was du hast gesagt? Ja? Ja, du hast gesagt, Vater und Mutter, also ihnen keine Ehre geben, sie für nichts achten. Alles wollen. Gierig sein und ihm wegnehmen, wenn er es nicht geben will. Krieg machen und töten. Lügen. Niemandem vertrauen. Stehlen, oder? Es wäre, wollt ihr in so einer Welt leben? Ja, nun gut, sie ist natürlich so. Aber spürt ihr, wie gut diese Gebote sind? Keine anderen Götter haben, oder? Also nicht 1000 Göttern nachrennen und jeden irgendwo zufriedenstellen. Wir haben ja manchmal diese idealistischen Vorstellungen, dass wenn es viele Götter gibt oder andere so animistische Religionen mit vielen Naturgottheiten, dass man denkt, das ist so ursprünglich, so schön im Urwald, oder? Und wenn man da mal genauer hinschaut, dann sieht man, dann sind sie im Urwald und müssen dauernd ihr letztes Huhn opfern, damit sie auf dem Weg nicht von einem Dämon auf den Sack kriegen, umgebracht werden. Genau. Also ihr spürt, diese Gebote sind gut. Jetzt hat aber natürlich Jesus gemerkt, dass wir Menschen sehr schnell überfordert sind. Und wir haben sehr schnell einfach, ist es uns zu viel? Wir haben einen kleinen Kopf, wenn es um Gebote geht. Ich sage mir immer, wenn ich die Geschichte anschaue von Adam und Eva dort im Garten, hat ja Gott gesagt, ihr dürft von einem Baum nicht essen. Und alle anderen dürft ihr essen. Und was haben sie gemacht? Wenn es nur etwas gibt, das man nicht tun sollte, wir schaffen es, genau das zu erwischen. Das ist so die Schlussfolgerung für mich darin. Aber Jesus hat das anders gemacht. Er hat nicht einfach gesagt, ja, wir nehmen nur ein Gebot, sondern hat eigentlich damit sagen wollen, ich fasse für euch alle Gebote in einem zusammen. Und jetzt ist nicht gemeint hier das erste Gebot, sondern in einem Gebot zusammen. Ich mache es euch einfach. Und der Apostel Paulus wird viele Jahre später sagen, schaut, die Liebe, die tut dem anderen nichts Böses. Die Liebe klaut nicht, lügt nicht, begehrt nicht, verunehrt nicht, haut nicht in die Pfanne. Die Liebe sucht das Gute für den Nächsten. Und wenn ihr das tut, erfüllt ihr die Gebote. Also es ist ein Herunterbrechen, sehr vereinfacht, und wir müssen immer nur uns eigentlich eine Frage stellen im Miteinander. Das, was ich jetzt tue, oder man könnte es noch, ich sage es mal noch ein bisschen anders, das, was ich jetzt über den anderen denke, würde ich wollen, dass er das über mich denkt? Das, was ich jetzt tue, würde ich wollen, dass der andere das mir tut? Und da sind wir ganz nah in diesem Satz aus der Bergpredigt, der alles, was ihr möchtet, dass euch die Menschen tun, das tut ihr ihnen. Das ist Liebe. Liebe ist nicht einfach ein schöner Gedanke, Liebe ist nicht einfach ein Blumenstrauß irgendwo hinstellen und dem Floristen da das Geschäft anheizen, sondern Liebe heißt, ich tue das, was der andere braucht. Ich gebe ihm das, wonach ich mich selbst sehne. Ich gebe ihm das, was mir wichtig ist. Nicht, was er nicht braucht, oder? Sondern eigentlich, ich gebe ihm mein Herz, ich schenke mich selbst. Das heißt lieben. Und das ist das Gebot, das Jesus Christus hier den Leuten gibt. Er sagt, ihr müsst einfach lieben. Ihr müsst lieben, zum einen mal den Vater im Himmel, das ist gegen oben, liebt Gott über alles, mit eurem ganzen Herz, mit eurer ganzen Seele, mit allem, was ihr habt, liebt ihn. Und darum, wenn wir so ein Lied singen, oder wie alles tanzt, dann kann man natürlich hier sitzen und denken, ja, ich warte, bis es vorbeigeht. Und man kann natürlich sagen, ja, ich bin nicht so der Tänzer und so, das kommt bei mir nicht so gut. Aber ich bin überzeugt, wir müssen Gott auch mit unserem körperlichen Dasein ehren und lieben. Nicht nur einfach so im Kopf, in Gedanken, sondern ganz und gar mit unserer ganzen Seele, mit unserem ganzen Körper, mit allem, was ich bin und allem, was ich habe. Lieben wir Gott. Und das Zweite, und den Nächsten wie dich selbst. Und dann kommen diese Schlaumeier und sagen, ja, weißt du, ich liebe mich selbst auch nicht, darum kann ich dich auch nicht lieben. Und es gibt tatsächlich Menschen, die sich nicht lieben, aber sehr wenig. Es gibt viele Menschen, die sich nicht geliebt fühlen, hundertprozentig. Aber wenn wir die Liebe mal ein bisschen praktischer fassen, eben nicht, dass dieses emotionale, alles ist schön, Fledermäuse im Bauch, Schmetterlinge im Bauch. Wenn wir das mal so ein bisschen konkreter nehmen, du liebst, und ich sage es von mir persönlich, ich liebe mich, weil ich mir Sorg gebe. Ich achte auf mich. Nicht jetzt im Sinn, dass ich Make-up oder alle Pickel immer sauber ausdrücke oder solches Zeug. Nicht so äußerlich, sondern ich schaue, dass es mir gut geht. Das machen die meisten Menschen. Sie schauen, dass es ihnen gut geht. Darin zeigt sich deine Selbstliebe, dass du dir selber schaust. Du kaufst dir keine Kleider, die dir nicht passen oder die dir nicht gefallen. Du kaufst dir keine Schuhe, die zu klein sind, nur damit du ein bisschen Geld sparen kannst. Ich habe mir schon Schuhe gekauft, die zu groß sind. Das geht, aber umgekehrt ist es Scheibe, geht nicht gut. Sondern du machst das für dich, was für dich gut ist. Darin zeigt sich deine Selbstliebe. Es zeigt sich darin, dass du deine Zähne putzt und abgesehen davon riecht es danach nicht zum Maul raus. Das ist auch gut für die Umwelt, aber du machst es, damit du nicht zum Zahnarzt musst, weil der Zahnarzt kostet Geld und schmerzt. Du liebst dich, weil du für dich schaust. Könnt ihr das verstehen? Oder ist das zu abstrakt? Und es gibt natürlich Menschen, die sich nicht lieben. Und man merkt das daran, dass sie in ihrem Leben etwas Selbstzerstörerisches haben. Sich selbst kaputt machen. Auf unterschiedliche Arten und Weisen. Und das ist nicht das große Meer. Also, du weißt sehr genau, wie du liebst. Du liebst so, dass du dir schöne Geschenke machst, wenn es dir nicht so gut geht, zum Beispiel. Also, wenn du lieben möchtest, dann mache schöne Geschenke, wenn du merkst, dass es jemandem nicht so gut geht. Das heißt lieben. So wie du geliebt bist, so wie du selbst dich liebst, so liebe deinen Nächsten. Aber das ist noch nicht alles. Denn ich habe vorher gesagt, dass die Liebe von Gott entspringt und Jesus Christus sich geliebt weiß und wir von dieser Liebe Christi oder in diese Liebe Christi und Liebe des Vaters hineingenommen werden. Und das ist wie ein Kreislauf. Und wenn du jetzt aufhörst zu lieben, dann durchbrichst du diesen Kreislauf. Wenn du aufhörst zu lieben, dann kommt der Moment, wo quasi nichts mehr nachrutscht. Oder anders gesagt, und das ist jetzt ein bisschen eine steile Aussage, das bin ich mir bewusst, wenn du aufhörst zu lieben, dann hast du die Liebe Gottes vergessen. Ich sage nicht, du hast sie nicht erkannt. Aber dann ist die Liebe Gottes irgendwie weit weggekommen. Dann ist Jesu Liebe zu dir irgendwie verschwunden in deinem Leben. Und das ist bei allen geistlichen Dingen so. Ich mache ein weiteres Beispiel. Wenn du nicht vergibst deinem Nächsten, dann hast du die Vergebung Gottes in deinem Leben noch nicht erfahren. Wenn du nicht Gutes weitergeben kannst, dann hast du noch nicht bemerkt, dass du ein Beschenkter Gottes bist. Dann ist alles, dann dreht es sich immer nur um dich. Und an diesen Dingen, was aus unserem Leben herauskommt, sieht man, was von Gott schon in unser Leben hereingekommen ist. Und wenn nur Übles rauskommt, dann ist es das, was aus unserem Herzen, aus unserem unerlösten Herzen entspringt. Darum ist es wie ein Spiegel. Man sieht den Menschen manchmal an, ob sie erlöst sind oder nicht. Und darum hat Friedrich Nietzsche sehr wohl recht. Er wünschte sich, wir würden erlöster sein. Wir geben oder wir können immer nur das weitergeben, was wir empfangen haben. Denn das Gute, das Schöne, das Vollkommene, das Richtige, all das, das kommt von Gott in unser Leben hinein. Und das Wichtigste, was wir lernen müssen, ist, wir müssen lernen, uns von Gott lieben zu lassen. Und das ist nicht so einfach, das bin ich mir sehr bewusst. Das ist darum nicht so einfach, weil wir Angst haben, uns lieben zu lassen. Wir alle sehnen uns sehr nach Liebe, aber wir spüren ganz genau, dass immer dort, wo wir Liebe empfangen oder geliebt werden und selbst wagen zu lieben, wir ein Risiko eingehen. Und ich glaube, es gibt kaum jemand unter uns, die Kinder sind ja nicht mehr da, Liel, oder ist noch da? Ah nein, sie ist dort, ja. Liel hat vermutlich noch keine negativen Liebeserfahrungen gemacht. Aber sonst, ich denke, jeder von uns wurde schon enttäuscht. Jeder von uns hat schon riskiert und ist auf die Nase gefallen. Jeder von uns hat schon sein Herz geöffnet, weil er empfangen wollte und dann wurde was reingestochen. Und darum ist es gar nicht so einfach, sich lieben zu lassen. Es ist gar nicht so einfach, auch merkt man manchmal in der Gemeinde, oder sich loben zu lassen. Wenn man denkt, ach nein, alles der Herr, alles der Herr. Ja, alles der Herr. Dann geben wir mal keine Wertschätzung, keine Liebe und kein Lob mehr weiter. Und dann sehen wir, was das auslöst unter uns. Ist unerträglich. Lass dich von Gott lieben. Ich komme zum dritten Punkt. Jesus-Freude, die entsteht aus Gott und kommt durch Jesus zu uns. Also nicht Jesu Freude, sondern diese Freude, die Jesus hat. Jesus Freude, die entsteht aus der Verbindung mit Gott. Wenn das tatsächlich so ist, dann müssten wir doch alles daran setzen, dass wir so nahe wie möglich an Gottes Herz kommen. Oder nicht? Dann müssen wir doch alles investieren, alle Kraft und Zeit, die wir haben, um dort zu sein, wo diese Liebe entspringt, ganz nahe dran zu sein, ganz nahe am Herzen Gottes, ganz nahe in dieser Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn. Ich persönlich erlebe das immer wieder auch in Zeiten des Gebetes, vor allem mit anderen zusammen, in Zeiten der Stille, aber auch in der Zeit, wenn ich alles auf die Seite räume, was ich wie eine Wand zwischen mich und Gott schieben will. Und da gibt es immer wieder Dinge. Meine unerfüllten Wünsche, die sich zwischen hinschieben und dann denke ich, liebt Gott mich wirklich, wenn er mir nicht alles gibt, was ich will? Meine langsam, ganz langsam, ich weiß, ich bin da noch ein Greenhorn, meine ganz langsam anfallenden Altersgebrechen, muss das wirklich sein? Sollte es mir nicht immer besser gehen in der Gemeinschaft mit Gott? Ich hatte mal jemand gekannt, der hat im Carrefour gearbeitet. In Hinwil gab es damals einen Carrefour, ich glaube, die gibt es in der Schweiz, nur noch im Welschland, bin aber nicht ganz sicher. Aber da war damals im Carrefour, war es ein Carrefour, das ist ja ein großer Einkaufs-, Lebensmittel-, alle Dinge kaufen können, Laden. Und die habe ich mal gefragt, warum sind in eurem Laden diese Einkaufswagen so riesig? Und dann hat sie es mir erklärt. Hat sie gesagt, weißt du, André, wenn Freitagabend ist oder Nachmittag, später Nachmittag, und die Leute kommen, um für das Wochenende einzukaufen, dann räumen sie den ganzen Wagen voll. Und je mehr Platz, desto mehr kaufen sie. Da habe ich gesagt, aber ist das nicht widersinnig? Wir haben immer kleinere Familien und immer größere Wagen. Warum? Weil sie Frustkäufe machen. Sie kaufen nicht nur das, was sie brauchen, sondern sie kaufen einfach, weil so ein Rausch über sie kommt. In unserer Mundart sagen wir, ich gönne mir ein Freudeli. Da gönnen wir uns ein Freudeli, oder so ein Goodie, würde man dem Hund geben. Und wir geben uns das Freudeli selber. Wir nehmen es uns. Und dann fühlen wir uns gut. Und auch das kenne ich. Oder kaufen macht mir auch Freude. Etwas Neues zu haben, macht mir auch Freude. Hat mir mal ein Freund gesagt, der größte Frust für ihn sei immer, wenn er einen neuen Computer gekauft hat. Da habe ich gefragt, ja, warum denn? Hat er gesagt, ja, weißt du, schon wenn ich ihn nach Hause trage, ist er alt. Das war in der Zeit, dass die Entwicklung bei den PCs rasant war. Oder heute ist es mit den Handys fast so. Aber bei den PCs war es noch rasanter. Damals zu Zeiten des i3s oder so. Pentium waren das noch, P3. Und dann kamen immer mehr Ps. Ist schon lange her. Also sobald man etwas hat, verliert es den Reiz. Und das ist so... Darum funktioniert das nicht. Es funktioniert nicht, wenn wir kaufen, um unser Glück zu pushen. Es ist so wie ein kleiner Boost, oder? Es macht pff, und er ist weg. Ich sage nicht, er ist gar nicht da, oder? Ein bisschen Freude macht es schon. Aber wenn du dann zu Hause bist und dein Portemonnaie anschaust, dann siehst du, dass es nicht mehr so viel Freude macht wie vorhin. Vollkommene Freude ist etwas anderes, etwas, was wir nicht mit den Händen greifen können. Ich würde sagen, um das aufzugreifen, was Jörg gesagt hat, vollkommene Freude ist, wenn man plötzlich spürt, dass Gott ins Leben hineinwirkt. Und dann merkt, dass man mit hineingenommen ist in dieses Weltgeschehen Gottes und dass er sich kümmert um Jörg und Sonja und ihre Wohnungsbedürfnisse. Und hinunterschaut von seinem Thron auf dich und das gut macht für dich, für euch. Das ist Freude. Weil man dann merkt, ich bin ja nicht allein auf dieser Welt. Da ist jemand, der sich um mich kümmert, nämlich mein Vater im Himmel. Und diese Freude, die bleibt. Ich meine, wenn ihr in die Wohnung zieht, dann habt ihr sie, es ist so ein Freudeli dann. Aber jedes Mal, wenn ihr zurückdenkt, wie das gekommen ist, dann wisst ihr, puh, Gott hat eingegriffen, ich habe auf Gott gehört, ich war nahe an seinem Herzen. Das war wunderbar. Und vielleicht Ich sehe gerade, dass die Zeit vorgerückt ist. Darum rede ich ein bisschen schneller. Das habe ich Jürgen angeschaut, hat mich gefragt, wie lange predigst du heute? Da habe ich gesagt, das kann ich dir noch nicht sagen. Aber ich komme zum Schluss. Vielleicht habt ihr so etwas erlebt, damals bei eurer Bekehrung. Damals, als ihr das erste Mal von dieser Liebe Gottes wirklich ergriffen wurdet. Damals, als ihr das erste Mal spürtet und merktet, da ist ein Gott, der wendet sich zu. Der wendet sich nicht ab. Der erschrickt nicht, wenn er meine schlimmen, bösen Seiten sieht, sondern nimmt mich auf die Seite und sagt, komm, wir heilen das. Ich habe eine gute Salbe für deine Verletzungen. Ich habe etwas, was dein böses Krebsgeschwür der Sünde wegnimmt. Ich habe etwas, was dich heilt. Und dann wird plötzlich sogar das Kreuz zum Grund der Freude. Dann wird das Kreuz zum Grund der Freude, weil wir spüren, hier können wir abladen. Und der Moment, wenn wir wieder weggehen und spüren, boah, alles ist weg, ich bin befreit, ich bin erlöst. Das ist der Moment der vollkommenen Freude. Und wenn das einfach zu lange zurückliegt, dann komm doch wieder ans Herz Gottes. Komm doch wieder hinein. Vielleicht spürst du, wenn du dann auf dem Weg bist zu Gott hin, ach, da gibt es Dinge, die halten mich, die fesseln mich. Du hast vorher die Finanzen erwähnt, das Geld erwähnt. Das sind Dinge, die uns fesseln. Manchmal ist der unbedingte Wunsch, gesund zu werden, etwas, was uns fesselt. Und wir denken nur noch, ich muss gesund werden, es muss besser werden. Und am Schluss sterben wir ja trotzdem. Vielleicht möchtest du heute das wieder ganz festmachen, sagen, ich will wieder neu zurückkommen zu meinem Herrn. Ich will wieder neu am Herzen Gottes sein. Vielleicht hilft es dir, und darum haben wir auch die Gebetsecke hier zu meiner Rechten, also zu eurer Rechten. Vielleicht hilft es dir, wenn du das mit jemandem zusammen tun kannst, dann geh nach dem Gottesdienst und lass für dich beten. Sag, das ist, was mich fesselt. Ich möchte die Fesseln loswerden. Das ist das, was mich trennt von der Liebe Gottes oder was mir Zweifel ins Herz hineinsät. Dann bring es. Jesu Freude entsteht aus der Verbindung mit Gott. Wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe, so werdet auch ihr bleiben, wenn ihr die Gebote haltet. Wie gesagt, wenn du irgendetwas verlierst in deinem Leben, dann suchst du es um jeden Preis wieder. Wenn dir die Freude an Gott, die Freude aus Gott abhanden gekommen ist, dann zögere nicht zurückzukehren. Wieder hinein in diesen Grundton Gottes, der Liebe, der durch Jesus Christus zu dir kommt. Und mit dieser Liebe kommt die vollkommene Freude, wie ein Hintergrundgeräusch, einfach mit. Es ist einfach da. Zum Schluss, die Liebe, sie ist da. Wir müssen nur darin bleiben. Wenn du zu Jesus Christus gehörst, dann bist du ein geliebtes Kind Gottes. Sag einfach wieder Ja, neu Ja zu dem Gott, der dich liebt. Gott liebt uns. Es geht darum, dass wir das nicht zerstören durch Leichtfertigkeit, durch Dummheit, manchmal auch ganz bewusst, weil wir etwas wollen, was wir wissen, was Gott uns nicht geben will. Und die Freude wächst, je näher du an Gottes Herz kommst. Und ich habe es vorhin beim Gebet gesagt, ich denke mir immer wieder, wenn ich ältere Leute sehe, ich möchte nicht, dass meine Mundwinkel nach unten wachsen. Ich möchte, dass sie nach oben wachsen. Ich weiß, die Schwerkraft zieht alles nach unten. Da muss man ein bisschen Gegensteuer geben. Die Freude wächst in der Verbindung mit Jesus. Natürlich werden die Schmerzen im Alter zunehmen. Natürlich wird das Leben beschwerlicher werden. Vielleicht geht es auch so, euch so wie meinem Onkel, der hat mir gesagt, ja weißt du, der ist über 90, ich bin ein wenig allein. Alle sind schon gestorben, die ich gekannt habe. Ja, das ist alles hart und schmerzhaft, aber Jesu Liebe bleibt. Und die Freude, die aus dieser Verbindung, dieser Liebesbeziehung zu Gott in deinem Leben steht, diese Freude, die bleibt auch, egal was um uns herum ist. Amen.